ARD.
Also eigentlich wollen wir in der Scham uns verbergen, wir wollen uns dem Anblick des anderen entziehen, aber gleichzeitig ist das Rotwerden eine Signalfarbe.
Ja, Scham wird in der Soziologie auch als eine sogenannte Master Emotion of Everyday Life begriffen, das heißt als eine Emotion, die wichtig für den Alltag von Menschen ist.
Jeder kennt sie, aber so richtig mögen wird sie wohl niemand, die Scham. Dieses Gefühl, das einen manchmal wirklich körperlich überrollt. Wir fühlen uns schlecht. Was steckt dahinter? Wofür schämen wir uns, wofür nicht? Und wie viel Scham ist sogar notwendig für unser gesellschaftliches Zusammenleben?
Synapsen. Ein Wissenschaftspodcast von NDR Info.
Willkommen zu Synapsen, ich bin Lucy Kluth. Schön, dass ihr dabei seid. Unseren Podcast bekommt ihr alle zwei Wochen freitags in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wir möchten im Erdboden versinken, wenn uns etwas peinlich ist. Die Redewendung zeigt ja schon, dass Scham eine heftige Emotion ist, der wir da ausgesetzt sind. Aber was ist eigentlich noch eine gesunde Scham und ab wann fängt's an, toxisch zu werden? Und wer beschämt hier eigentlich wen? Für Aufsehen sorgte in jüngster Vergangenheit ein dramatischer Fall aus Frankreich. Jahrelang wurde die Französin Gisèle Pelicot von ihrem damaligen Ehemann betäubt, vergewaltigt und anderen Männern angeboten. Den Prozess hatte sie öffentlich gehalten. Ungewöhnlich, aber notwendig aus ihrer Sicht. Die Scham muss die Seite wechseln, erklärte Pelicot. Warum aber sind es eben oft die Opfer, die sich schämen? Und welchen Einfluss hat Scham auf gesellschaftliche Hierarchien? Darüber spreche ich heute mit meinem Kollegen Patrick Seibel, der hier bei mir im Studio ist. Hallo Patrick.
Hallo Lucy.
Patrick, was ist dir denn ganz schön peinlich?
Die Antwort, die würde ich gerne mal schuldig bleiben. Wir fangen da gern persönlich an.
Ja.
Klar, das kennen wir in den Synapsen. Ich will lieber nichts sagen, weil sowas oberflächlich ist, so eine lustige Geschichte, wo jeder noch mitlachen kann, habe ich natürlich auf Lager, wie wahrscheinlich alle Menschen. Ich finde aber so richtig echte, tiefe Scham, die ist was sehr, sehr Privates und ich glaube, darüber möchte man nicht so gern sprechen, oder?
Naja, ich bin da ein bisschen anders gestrickt. Ich denke ja, es hilft bestimmt mindestens einer Person mal zu hören, dass es jemanden anderen auch so geht. Also ich hau's mal raus sozusagen. Bei mir ist das zum Beispiel im Arbeitskontext, wenn ich Fehler mache, dann habe ich wirklich dieses, ja, tiefe, unangenehme Gefühl der Scham manchmal. Das sitzt wirklich nicht nur eine Minute, nicht fünf Minuten, sondern das geht auch mal gern einen Tag, wo ich wirklich damit zu kämpfen habe, dass ich diesen Fehler gemacht habe und so einen Konflikt auch habe. Das ist auch bestimmt tagesformabhängig, aber das ist schon so etwas, was ich ab und zu mal erlebe, wo es mir dann wirklich auch nicht gut geht.
Okay, das finde ich sehr offen von dir und ich kann sagen, so in Abstufung kenne ich das Gefühl auch. Vielleicht, weil du sagst, du fühlst dich so allein damit. Mir fällt ein, dass Annie Ernaux, die sehr viel über Scham geschrieben hat, von ihr werden wir später noch hören, so ein Satz von ihr, dass sie geschrieben hat, bei Scham ist so was Entscheidendes. Man denkt immer, man ist ganz allein damit. Man ist der einzige Mensch, der das fühlt. Und es ist eben überhaupt nicht so, alle haben das mehr oder weniger. Und ich glaube, wir sind hier schon so ein bisschen auf der Spur, dass Scham uns wirklich so im Innersten berührt und betrifft, dass es so ganz nah dran ist an unserem Selbst. Und Scham kann wirklich uns mit ganz großer Gewalt treffen. Es ist eine körperlich sehr, sehr stark spürbare Emotion. Man kann sie ja wirklich fühlen, wie die Flut kommt oder eine andere Beschreibung, die ich gelesen habe. Es ist wie aus einem klimatisierten Haus treten und eine Feuerwalze überrollt dich.
Ja, das finde ich ein sehr treffendes Bild. Jetzt haben wir aber ja ganz viele Emotionen, über die man reden könnte. Aber warum hast du dir jetzt ausgerechnet ja die Scham ausgesucht?
Ja, wir hatten ja eine Synapsenfolge über Narzissmus und da spielt Scham auch eine sehr wichtige Rolle und das ist mir in Erinnerung geblieben, hat mich auch gar nicht so richtig losgelassen. Vor allem die massive Wucht, die dieses Gefühl haben kann, dass Scham sogar eine der häufigsten Ursachen für Suizid ist.
Okay.
Das wusste ich bis zu der Folge auch nicht. Von daher hat mich das beschäftigt. Und zweiter Punkt, ich interessiere mich immer für die Grenzbereiche zwischen Psychologie und Gesellschaft, Also für Fragen wie, wie individuell ist eigentlich so ein Gefühl? Mhm. Oder wie sehr hängt es von äußeren gesellschaftlichen Faktoren ab? Und da gibt's kaum ein Gefühl, das so sehr im Schnittpunkt steht von ich und den anderen wie die Scham. Ob jetzt im kleinen Kreis oder im großen Horizont der Öffentlichkeit.
Okay, dann lass uns mal schauen, wie Scham überhaupt entsteht. Also ich kann mich an einige Momente in meiner Kindheit erinnern, wo ich mich geschämt habe. Aber da war ich auch schon so im Vorschulalter. Ab wann entwickelt sich denn ein Schamgefühl?
Die klassische Psychoanalyse, die geht so vom zweiten, dritten Lebensjahr aus. Mhm. Da beginnen Kinder sich für Dinge zu schämen, die ihnen vorher nichts ausgemacht haben. Der Klassiker, in die Windel gemacht zu haben. Es ist ja kein Zeitpunkt, es ist eine Phase. Das ist aber, wird so gedacht, als eine Schwelle hin zur Entwicklung eines Selbstbewusstseins, hin zu einem sozialen Ich, dass man sich selber halt auch dann mit den Augen der anderen sehen kann. Ah. Und das lässt sich zum Beispiel in der englischen Sprache ein bisschen leichter darstellen. Da gibt es nämlich zwei Wörter für Ich, nämlich I und me. Mhm. Und dieses I ist so quasi dieses frühe Ich, bevor dieses me entsteht, dieses gesellschaftliche Ich, wenn man so will. Also ich bekomme die Fähigkeit zu erkennen, wie nehmen mich andere von außen wahr. Und das kann nach dieser Sichtweise nur entstehen, wenn es eine Scham gibt.
Okay, also früher vor dem zweiten, dritten Lebensjahr gibt's noch keine Schamgefühle, ja?
Ja, das kommt drauf an, wenn man fragt. Also da gibt es die Bindungsforschung und auch die Säuglingsforschung, die sagen, das geht schon deutlich früher los. Wichtig vielleicht zu wissen, hier wird Scham dann weniger als eine persönliche Entwicklungsstufe verstanden, sondern vielmehr als etwas Zwischenmenschliches, als was Intersubjektives und verstanden wird als elementar dafür der Blick. Und schon Säuglinge erkennen wohl intuitiv am Blick der Bezugsperson, ob es da ein Echo gibt oder ob es Gleichgültigkeit gibt. Und das ist tatsächlich wichtig für das Entstehen eines frühen Schamgefühls oder so einer Vorstufe zum Schamgefühl.
Aber Scham entsteht eigentlich nur, wenn wir mit anderen Menschen interagieren. Säuglinge machen das ja vor allem durch Weinen, Schreien und Gucken. Das soll dann schon was mit Scham zu tun haben, richtig?
Ja, also es geht tatsächlich um den Blick der primären Bezugsperson. Meistens ist das die Mutter, ist nicht zwingend. Beziehungsweise es geht darum, diesen Blick eventuell zu verlieren. Die Angst vor dem Kontaktverlust. Und da geht es wirklich dann um die Kernfrage, darf ich mich eigentlich willkommen fühlen in der Welt mit meinem So-Sein, so wie ich bin? Das denkt natürlich der Säugling nicht auf diese intellektuelle Art, aber er hat ein starkes Gefühl dafür. Mhm. Und Leon Wurmser, der hat das wirklich weltberühmte Buch geschrieben, Die Maske der Scham, der bezeichnet es als Urscham, wenn der Säugling von früh die Erfahrung macht, dass es kein Echo auf ihn gibt, dass seine Wünsche keine Erwiderung finden. Und dann gibt es da noch ein paar andere Forschungsergebnisse, den Begriff des bekannten Bindungsforschers John Bowlby, dass sich so im Alter von ungefähr 8 Monaten so diese 8-Monatsangst einstellt. Das ist auch Angst vor Kontaktverlust und das wird auch schon gedeutet als erste Schamreaktion. Warum? Weil man sich selbst nicht akzeptiert fühlt. Ja, dazu passt dann auch die sogenannte Fremdenangst, wenn Säuglinge sich vor Fremden abwenden, das Gesicht verstecken. Das haben Säuglingsforscher auch schon als Scham identifiziert. Es ist eine Entwicklungsphase, in der tatsächlich die Säuglinge schon lernen, zwischen eigen und fremd zu unterscheiden. Und die Forschenden, die deuten dann diese frühe Scham auch schon als Grenzwächterin zwischen selbst und der Welt da draußen, der Objektwelt, also zwischen innen und außen. Und nach diesem Verständnis besteht die Aufgabe dieser Grenzwächterin darin, eine Verwischung dieser Grenzen zu verhindern. Und nach bilden sich dann noch weitere Funktionen der Scham aus, wie das, was wir vorhin auch schon gehört haben.
Und irgendwann wird man richtig rot im Gesicht. Das ist ja so ein typisches Merkmal der Scham, ist ja auch in unseren Sprachgebrauch übergegangen, rot wie eine Tomate werden. Was passiert denn noch so im Körper, wenn man sich schämt?
Also es gibt dieses Überflutungsgefühl, wovon wir schon gesprochen haben, kann sein Herz klopfen, kann sein Atemnot, kann auch sein, ein Fluchtreflex, weglaufen wollen, aber es geht ja meistens nicht. Das macht es nochmal schlimmer. Neurologische Studien haben zum Beispiel auch gezeigt, dass die gleichen Gehirnregionen aktiv sind bei der Beschämung wie beim Schmerz. Und das zeigt auch, dass der ganze Mensch beteiligt ist. Also es ist sowohl etwas Leibliches als auch was Kognitives. Wir erleben Scham als Emotion, als körperliches Gefühl, aber auch mit dem Kopf. Und das lässt sich schwer in die Einzelteile auftrennen.
Also größtenteils sind es wirklich Situationen, wo wir uns vor dem anderen bloßgestellt fühlen. Ob das durch das Nicht-Kontrollieren unserer Gefühle bedeutet, dass wir etwas preisgeben, ohne dass wir es kontrollieren können. Das kann auch eine Körperscham sein. Also wenn wir die Scham wirklich spüren im Gesicht, auch im Rotwerden, wo wir uns verbergen wollen, die kann uns überfluten. Also das ist ein ganz wichtiges Merkmal der Scham, dass sie wie kaum ein anderer Affekt wirklich unser ganzes Sein schlagartig überflutet.
Also das sagt Jens Tiedemann. Er ist Psychoanalytiker aus Berlin und er ist tatsächlich einer der Experten in Deutschland für Scham.
Aber das ist doch komisch. Wir werden rot, wenn wir am liebsten verschwinden würden.
Absolut. Das ist komplett seltsam. Und das habe ich natürlich auch Jens Tiedemann gefragt.
Das ist etwas, was schon den alten Darwin beschäftigt hat, indem er sagte, der Mensch ist das einzige Tier, was rot wird. Mark Twain hat gesagt, oder dass es nötig hat, rot zu werden. Das ist ein sehr, sehr mysteriöser, paradoxer Charakter der Scham, affektpsychologisch gesehen. Also eigentlich wollen wir in der Scham uns verbergen, wir wollen uns dem Anblick des anderen entziehen, aber gleichzeitig ist das Rotwerden eine Signalfarbe.
Ja, wir hatten ja vorhin gehört, Scham ist ein interaktives Gefühl. Dass man sie allein erlebt, ist ein Sonderfall, nämlich dann, wenn keine andere Person anwesend ist. Ansonsten, vor allem wenn es einen äußeren Schamanlass gibt, erleben halt alle Beteiligten, die das mitverfolgen, die Scham auch mit. Mhm. Und da könnte das Rotwerden so ein Signal an die anderen sein. Ich weiß, ich habe mich jetzt von euch entfernt. Ich weiß, das war nicht gut und ich will auch, dass ihr das mitbekommt, dass ich das spüre.
Und so ein bisschen bitte verlasst mich jetzt nicht, ja?
Ja, genau. Nämlich dieser zweite Aspekt, ich will zeigen, ich will weiter zu euch gehören. Ja. Und da sind wir wieder an dem Punkt, Scham ist einerseits was total Privates. Sie schützt unsere Privatheit. Und Scham ist zugleich etwas Öffentliches, denn sie steht genau an der Grenze zwischen Privatheit und Öffentlichkeit.
Unsere Emotionen entstehen ja im limbischen System unseres Gehirns, mal ganz vereinfacht gesagt. Was weiß man denn in den Neurowissenschaften über die Scham?
Es gibt Studien, die zeigen, dass wenn ich mich schäme, bei Beobachtenden dann die gleichen Gehirnareale aktiv sind, die auch bei mir aktiv sind. Und je näher mir die Person steht, die sich gerade schämt, desto stärker ist dieser Effekt dann auch zu beobachten. Was noch nicht so klar ist, auf welchem Weg springt eigentlich die Scham quasi von einem Körper in den anderen, von einem Kopf in den anderen?
Also beispielsweise meine Freundin schämt sich, weil sie, weiß nicht, mit ihrem Kaffee einen Teppich vollgekleckert hat und ich stehe daneben und bei mir im Hirn tut sich auch was, ja?
Ja, wobei wir das selbst auch bei unbekannten Menschen erleben können. Fremdscham. Ja, das berühmte Cringe, dieses Gefühl im Bauch, dieses Zusammenzucken. Das funktioniert tatsächlich auch, wenn ich Fremde beim Peinlichkeiten beobachte. Klassisches Beispiel Dschungelcamp.
Ja.
Aber das Gefühl, das wird noch viel intensiver, wenn es um nahestehende Personen geht, die sich da blamieren oder die beschämt werden. Jens Tiedemann, der nennt eine Erklärung, die geht zurück auf Alan Shore. Das ist ein US-Psychoanalytiker und Professor für Psychiatrie und Bioverhaltenswissenschaften, also ein Grenzgänger zwischen Psychoanalyse und Hirnforschung.
Der sehr viel die Unterschiede zwischen linker und rechter Gehirnhälfte erforscht hat. Die beiden Gehirnhälften, die wir haben, unterscheiden sich sehr stark in ihrer Funktion. Auch die rechte Gehirnhälfte ist eher die Affekte reguliert, aber auch beim anderen wahrnimmt. Die linke Gehirnhälfte verarbeitet Informationen eher linear und analytisch. Und viele Forschungen haben ergeben, dass die Kommunikation, die emotionale von rechter Gehirnhälfte von einem Menschen zu der rechten Gehirnhälfte des anderen Menschen geht.
Diese Kommunikation, die funktioniert, ohne dass wir es bewusst wahrnehmen. Quasi von Gefühl zu Gefühl.
Und das geht in Bruchteil einer Sekunde, das geht nonverbal über Prosodie, über Mimik, über Gestik, also ganz vieles Nonverbales. im Bruchteil einer Sekunde. Da gibt es sehr viel Forschung und die belegen, dass wir uns auf einer ganz grundlegenden Ebene von einem limbischen System, also unser Gefühlszentrum, zum anderen limbischen System quasi unterhalten.
Und ganz interessant fand ich, dass Jens Tiedemann mir gesagt hat, dass das schon eine Vermutung gewesen ist von Sigmund Freud.
Ich finde das sehr interessant. Mein Lieblingszitat von Sigmund Freud ist, es ist bemerkenswert, dass ein Unbewusstes unter Umgehung des Bewusstseins mit einem anderen Unbewussten kommunizieren kann. Das ist ein Zitat, was er 1912 gemacht hat. Er ist nie wieder drauf eingegangen. Aber aus den modernen Neurowissenschaften wissen wir über 100 Jahre später, dass das tatsächlich von rechtem Gehirn zu rechtem Gehirn passiert. Da werden Gefühle übertragen, da wird auch Scham übertragen und da passiert auch die Affektregulation.
Scham überträgt sich also, ja?
Ja, so wird es erklärt. Wir werden es vielleicht irgendwann noch mal genauer verstehen, aber das ist momentan so ungefähr der Stand. Und es gibt übrigens auch einen neuen spannenden Ansatz in den Sozialwissenschaften, stärker auf den Körper mal zu schauen, wenn wir über Scham reden. Damit beschäftigt sich Maybrit Ruff. Sie forscht als Doktorandin am Erziehungswissenschaftlichen Institut der Uni Tübingen darüber, wie sich Machtverhältnisse über Scham in den menschlichen Körper einschreiben.
Und das heißt dann, dass wir anhand von Scham Macht bis unter unsere Haut verfolgen können. Das zeigt sich dann zum Beispiel in dem Zwerchfell, das sich infolge von einem jahrzehntelangen Baucheinziehen verhärtet. Oder es zeigt sich als Prickeln unter der Haut, was sich einschreibt, weil Menschen immer wieder beschämend angeschaut werden. Also zu schauen, wo reichen gesellschaftliche Machtverhältnisse bis auf die Ebenen von Zellen, Organen, Knochen, Atomen quasi hinein.
Jahrzehntelanges Baucheinziehen. Von welchen Machtverhältnissen spricht sie da genau? Meint sie jetzt Vorgesetzte bei der Arbeit oder wie?
Könnte sein, aber es ist nicht darauf beschränkt. Also es kann alles Mögliche sein, was man an Machtverhältnissen auszuhalten hat.
Welche Rolle spielt denn Macht im Zusammenhang mit Scham genau?
Sie ist gar nicht unbedingt immer beteiligt, denn es gibt ja verschiedene Arten von Scham und ich will mal versuchen, das so ein bisschen ganz einfach einzugrenzen.
Ja.
Vielleicht erstens mal die Scham, die, also es ist ja immer so, es wird von mir was aufgedeckt, was ich nicht möchte. So, ganz grundsätzlich. Da fällt mir der erste Fall ein, ich halte irgendwo eine Rede und habe einen Fleck auf dem Hemd oder Schweißflecken oder so. Für das kann niemand was, ich auch nicht, das passiert, ist mir aber peinlich. Da kann ich aber jetzt keine Machtverhältnisse erstmal erkennen. Nummer zwei, ich erzähle einen Witz und keiner lacht. Das ist ja super peinlich. Mhm. Schäme ich mich auch für. Aber wenn wir jetzt Macht ins Spiel bringen, wenn andere mich beschämen, aktiv, dann ist Macht im Spiel. Das kann natürlich der Chef sein, der mich warten lässt. Das können aber auch andere sein, die ein Foto von mir ins Netz stellen, weil sie mich fertig machen wollen, weil sie mich blamieren wollen. Das kann aber auch jede Prüfungssituation sein, der ich mich stellen muss. Jede Form von Wettbewerb, von Vergleich. Immer geht es ja um die Macht der Person oder der Instanz, die mich bewerten kann.
Mhm.
Und die Scham ist immer dabei, wenn man der Bewertung ausgesetzt ist und eben das Risiko eingeht, abgewertet zu werden. Und das beschämt. Und das können wir uns natürlich in allen Lebensbereichen vorstellen und auch ganz generell auf unsere Stellung in der Gesellschaft bezogen.
Und Maybrit Ruff erforscht also, mit welchen Symptomen sich das dann im Körper niederschlägt.
Ja, sie selbst forscht das theoretisch, das heißt, sie wertet Theorien aus und auch die Ergebnisse von anderen Studien und auch interdisziplinäre Ansätze. Vor allem, sie hat mir da als Beispiel genannt, die sogenannten Soma Studies. Den Ansatz hält sie für sehr spannend und auch weiterführend, gerade für die Sozialwissenschaften, weil es in den Soma Studies um körperliche Phänomene geht, die aber eben nicht nur körperlich sind, sondern die auch eine psychische und auch eine soziale Funktion und Bedeutung haben. Und ich finde das richtig spannend, wenn hier tatsächlich mal die Sozialwissenschaften und die Lebenswissenschaften zusammenarbeiten und rauskommt, das Soziale ist immer auch biologisch und das Biologische ist immer auch ein bisschen sozial.
Lass uns doch später nochmal über diesen Zusammenhang von Macht und Scham sprechen. Wir haben gerade gehört, wie sich Scham zeigt, wie sie sich überträgt, wie sie funktioniert. Aber was ist eigentlich ihre Funktion? Du hast gesagt, Scham ist ein soziales Gefühl, das auch für viele sehr unangenehm ist und ja, dass man auch am liebsten ja loswerden möchte.
Tja, Scham, ein soziales Gefühl, das sagt die Psychologie, das sagt auch die Soziologie. Und hier mal habe ich ein besonders prägnantes Zitat dazu. Es kommt von Sieghard Neckel. Er hat ein Buch geschrieben über den Zusammenhang von gesellschaftlichem Status und Scham.
Ja, Scham wird in der Soziologie auch als eine sogenannte Master Emotion of Everyday Life begriffen. Das heißt, als eine Emotion, die wichtig für den Alltag von Menschen ist. Und das hat damit zu tun, dass Scham ein Gefühl ist, was sich an der Schnittstelle zwischen persönlichen Identitäten und sozialen Normen bewegt.
Wir brauchen also die Scham.
Ja, ohne geht's nicht. Scham reguliert das gesellschaftliche Zusammenleben. Das ist eine Funktion von ihr. Sie ist, könnte man sagen, sowas wie ein Scharnier zwischen Ich und Gesellschaft. Sie kann bewirken, dass wir die Schamgrenzen der anderen nicht verletzen. Gleichzeitig kann sie bewirken, dass wir unsere eigenen Schamgrenzen nicht verletzen, indem wir was schrecklich Dummes tun. Sie schützt also gleichzeitig auch unseren privaten Raum. Das sagt auch Jens Tiedemann.
Mir ist es auch sehr wichtig, auf die positive Funktion der Scham hinzuweisen. Scham müssen wir auch so verstehen, dass es auch die Wächterin unserer Privatheit ist, unseres Schutzraumes, unseres persönlichen Raumes, von das, was wir preisgeben und preisgeben wollen oder nicht. Wir sind als Menschen evolutionsbedingt auch sehr misstrauisch, wenn Menschen sich nicht schämen können. Bei Fehltritten geht es ja um ein Übertreten von irgendwelchen Konventionen. Menschen, die diese Konventionen nicht kennen oder machtvoll übertreten, aggressiv übertreten, bezeichnen wir ja meistens als schamlos. Schamlos ist eigentlich ein aggressives Übertreten von Schamgrenzen, auch von anderen Schamgrenzen. Jemand, ein Flitzer, der nackt irgendwie beim Fußballspiel über einen Platz rennt. Das ist schamlos. Der will provozieren. Der will unsere Schamgrenzen will er austesten. Und da haben wir als soziale Wesen ein ganz feines Gefühl dafür, was können wir zeigen und wo nehmen wir auch andere wahr, dass die bestimmte Konvention einhalten, wo nicht. Und da ist Scham ganz wichtig.
Und wenn sich soziale Regeln und Normen verschieben, dann verschiebt sich auch die Scham.
Ganz genau so ist es. Und Sieghard Neckel beschreibt da in seinem Buch, da geht auch weit zurück in die Geschichte, einen Fall aus der Zeit von Napoleon, also so Anfang 19. Jahrhundert. Da gab es so eine Episode, ein französischer Offizier hat einen preußischen Offizier zum Duell gefordert. Mhm. Das hat der preußische Offizier aber nicht gemacht. Er hat sich entzogen. Seine Einheit ist dann abmarschiert. Die Franzosen sind aber hinterher. Und das hat dann in der Einheit eine solch große Scham ausgelöst, also unter allen, dass dieser Offizier gezwungen wurde, das Duell zu machen, mit für ihn dann tödlichem Ausgang. Wenn uns heute jemand zum Duell fordert, da würden wir höchstwahrscheinlich die Polizei rufen.
Ja.
Also das ist so ein krasses Beispiel, wie sich natürlich die Normen verschieben, die dann Scham auslösen. Sexualität ist ein anderes Beispiel. Heute ist da vieles nicht mehr schambesetzt, was es, sagen wir mal, in den 1950er Jahren absolut noch war. Das heißt aber nicht, dass die Scham dann weg ist. Das heißt nicht, dass da nicht andere Dinge plötzlich schambesetzt sind. Aussehen zum Beispiel. Also ich denke an Körperbilder, die sind heute so mächtig geworden, dass sie eine Scham erzeugen, wenn die Körper ihnen nicht entsprechen. Ich sag nur mal Bodyshaming. Der Druck, den eigenen Körper zu optimieren, der hat ja auch ganz viel mit Scham zu tun. Denn ich muss mich ja schämen für meinen Körper, wenn der nicht den Schönheitsnormen entspricht. Und da sehen wir die Scham, die geht nie weg, aber sie verändert sich wie ein Chamäleon.
Lass uns mal über konkrete Situationen sprechen, in denen wir uns schämen. Das ist ja recht unterschiedlich. Wodurch wird das denn beeinflusst?
Ich würde es gern erstmal unterteilen, dass wir vielleicht ein bisschen Ordnung in dieses Chaos kriegen, in episodisch und chronisch. Also so eine Episode würde heißen, Scham kommt und geht.
Mhm.
chronisch würde dann heißen, das ist so eine schwere, tiefe Scham, die immer da ist und die auch unser Handeln mitbedingt.
Auch so ein bisschen was mit Selbstbewusstsein auch zu tun hat.
Ja.
Ja.
Und dann würde ich auch nochmal wieder unterteilen, Scham vor Zeugen und ohne Zeugen. Also wenn wir jetzt mal sagen, so eine episodische Form von leichter Peinlichkeit, gibt Jens Tiedemann mal so ein klassisches Beispiel.
Wenn ich bei diesem Wetter und es ist glatt vor die Tür gehe und es ist Eis und mich legt es auf den Hintern, das allererste, was die meisten Menschen machen, sie schauen sich um, ob sie gesehen worden sind. Also es ist immer ein potenzieller Beobachter und ein Beurteiler mit dabei.
Ja, das ist also ganz wichtig. Egal, ob wir jetzt tatsächlich beobachtet werden oder nicht, der Beobachter ist immer dabei. Der ist in uns drin und ja, beobachtet uns.
In diesem Riss, in dieser Differenz zwischen dem idealen Selbst und dem realen Selbst, zwischen dem, was man sein möchte und dem, was man unter den Augen anderer aber tatsächlich ist, in dieser Kluft entsteht die Scham.
Ja, so hat das nochmal der Soziologe Sieghard Neckel beschrieben. Also es geht um die Abweichung vom Ich-Ideal in Anwesenheit von Zeugen. Es spielt aber noch was eine Rolle. Es geht auch darum, ob ein Schamerlebnis episodisch bleibt oder ob es uns länger beschäftigt. Und das hängt von der Situation ab, die es ausgelöst hat. Generell kann man ja vereinfacht sagen, es hängt davon ab, wie schlimm es war und vielleicht auch, wie oft es war. Wird jemand permanent beschämt, dann kann sich die Scham verfestigen und auch einfach bleiben. Ebenso bei ganz traumatischen Beschämungen, etwa im Zusammenhang mit Gewalterfahrungen.
Und ausgerechnet die Opfer schämen sich ja dann, also bei solchen Gewalterfahrungen oder ja traumatischen Beschämungen. Das war ja auch der Grund, warum die Französin Gisèle Pelicot den Prozess gegen ihren Ex-Mann ja öffentlich gemacht hat und da auch aufgetreten ist. Der hat sie ja jahrelang betäubt vergewaltigt und von anderen Männern vergewaltigen lassen, weil sie wollte, dass die Scham die Seite wechselt zu den Tätern. Nochmal zu dem Punkt, warum leiden Opfer denn so sehr unter Schamgefühlen?
Die Psychologie hat darauf eine Antwort, weil es ist das Gefühl des kompletten Achtungsverlustes. Die ganze eigene Person als Trägerin von Würde wird im Moment der Gewalt angegriffen. Also aus jemand wird etwas gemacht, aus dem menschlichen Subjekt eine Sache. Und das findet statt bei schwerer Gewalt, wie bei sexualisierter Gewalt beispielsweise. Oder wenn man miterleben muss, auch wie nahestehende Menschen, vielleicht Familienmitglieder, solche Gewalt erleben. Und das löst einfach bei den Opfern eine ganz tiefe Scham aus.
Brutalisierungserfahrung, traumatische Erfahrung haben auch immer mit Scham zu tun, weil bestimmte Intimgrenzen auch überschritten werden. Also sei es nur sexueller Missbrauch oder auch Gewalterfahrung, ist ja auch immer ein Überschreiten der Intimgrenzen, auch der Schamgrenzen.
Und solche extremen Erfahrungen, die können dann sogar zu einer sogenannten, wie das die Psychologie nennt, Dissoziation führen.
Verdrängung ist etwas, was passiert psychisch, wenn etwas unangenehm ist. Dissoziation ist etwas, wenn ich etwas erlebe, was wirklich unerträglich ist. Wenn es meine Emotionen so überfordert, dass ich wirklich taub werde. Und das nennen wir Dissoziation. Also auch eine psychische Taubheit. Das ist nicht einfach eine unangenehme Scham, sondern da ist die Scham so unaushaltbar, dass ich sie wirklich betäuben muss. Und das kann auch dazu führen, dass ich diese Gewalt oder das Gewaltsystem ja auch verinnerliche zwischen Täter und Opfer. Auch wenn ich Opfer war, verinnerliche ich das ganze System sozusagen. Und später kann es sein, dass ich selber zum Täter werde. Das passiert ja auch sehr häufig. Wir wissen das in einer transgenerationalen Weitergabe auch von Traumatisierung.
Okay, jetzt gehen wir nochmal weg von diesen traumatischen Erlebnissen, Gewalterfahrungen zu den ja alltäglicheren einzelnen Situationen, die wir ja fast alle eben kennen, eben in Bezug auf Scham. Es ist ja recht unterschiedlich, wofür wir uns schämen. Also manchen ist es peinlich, Karaoke zu singen, andere schämen sich für Körperbehaarung, andere für ihre soziale Herkunft. Wodurch wird das denn beeinflusst?
Grundsätzlich kann man sich für alles schämen. Jens Tiedemann, der verweist darauf, das passiert natürlich viel in ganz früher Zeit, in der Sozialisation durch die Familie. Und so entstehen dann die unterschiedlichen Schamanlässe, wenn man so möchte, für die jemand glaubt, sich schämen zu müssen. Aber es gibt noch ein zweites. Es gibt auch einen individuell ganz unterschiedlichen Umgang dann mit der Scham, wenn sie uns trifft.
Und das ist deswegen ganz wichtig, weil die Scham an sich nicht das an sich in meinen Augen destruktive ist. Scham sind wie alle Gefühle, die kommen und die gehen. Was tatsächlich destruktiv ist, ist die Selbstverurteilung, die meistens darauf folgt. Ich sage immer gerne, bei der akuten Scham erleben wir ganz viel Gefühl und ganz wenig Gedanken. Die überflutet uns, wir sind leer im Kopf. Was folgt ist in der Selbstabwertung ist ganz viel Gedanken und ganz wenig Gefühl in der Regel. Das einzige Gefühl, das da ist, ist so ein, kann bis zu Selbsthass gehen, es ist Selbstkritik, es ist eine Selbstverurteilung.
Guck mal, das ist so ein bisschen das, was ich am Anfang meinte mit, wenn ich Fehler mache, dass mir das so ein bisschen nachhängt, dass das nicht einfach sofort wieder weg ist aus meinem Kopf, sondern die Scham sich so schon eine Zeit lang so ein bisschen zieht, ja, dass ich da manchmal nicht einen guten Umgang mit habe. Also destruktiv ist dann nicht die Scham, sondern der Umgang mit dem Gefühl, ja?
Ja, ich finde das auch immer ganz, ganz spannend und auch erhellend, dass man mal genauer hinguckt und Schamgefühle noch mal weiter unterteilt als Gefühlsfamilie vielleicht. Also wie wir es gerade gehört haben, wie du es auch sagst, die eigentliche Scham, die kommt und geht, wie eine Gänsehaut, wie eine Dusche. Und dann das danach, der Umgang damit, die Selbstabwertung, die das ja das eigentlich Schlimme ist, wenn ich da Jens Tiedemann richtig verstehe.
Scham wird klassisch auch so beschrieben, dass es eine Diskrepanz zwischen Ist und Soll anzeigt. Wie ich gerne wäre und wie ich mich tatsächlich erlebe. Wenn ich sehr an mein Ideal rankomme und das erlebe, dann empfinde ich in der Regel Stolz. Im Negativen, und Stolz und Scham sind zwei Gegenspieler, erlebe ich Scham, wenn ich meinem Ideal nicht entspreche.
Woher kommen diese Ideale?
Das entsteht tatsächlich oft in der Familie. Und diese Ideale, die können tatsächlich ganz ungesund werden, weil sie einfach unerreichbar sind.
Also ich sage mal, so ein Ich-Ideal ist eigentlich wie der Nordstern, den früher die Menschen benutzt haben, um übers Meer zu fahren. Niemand wollte zum Nordstern, sondern die haben das nur als ein Zeichen gesehen. Und viele Menschen, die unter chronischer Scham leiden, haben auch ein sehr überhöhtes Ich-Ideal, eine sehr überhöhte Vorstellung, wie sie sein sollen. Und das ist das, was ich oft als destruktive Idealität nenne.
Also für eine gesunde Selbsteinschätzung ist es tatsächlich ganz wichtig, dieses Ideal, dieses Ich-Ideal dann auch mal mit der Realität abzugleichen. Und vielleicht müssen wir uns gar nicht immer am Ideal messen, sondern vielleicht auch mal das Ideal an der Realität oder an uns.
Wenn wir die Scham auflösen wollen, einen besseren Umgang damit finden wollen, müssen wir auch lernen, unsere Ideale von uns selber auch erreichbarer zu machen. Da spielt viel Humor auch eine Rolle. Humor ist eine der wichtigen Möglichkeiten, Scham aufzulösen. Selbstironie oder eine gewisse Leichtigkeit auch von diesen überzogenen Idealen auch abzulassen, das ist eine Möglichkeit.
Ja, eben mal fünfe gerade sein lassen, ne? Nicht immer alles so ernst nehmen, so klingt es ja so ein bisschen, aber es gibt halt Themen, da fällt es einem eben gar nicht so leicht. Du hast eben gerade von den Idealen gesprochen, die oft in der Familie dann entstehen. Muss das immer aus der Kindheit kommen?
Nein, das sicher so nicht, aber es werden da schon die individuellen Maßstäbe gelegt. Dazu mal ein kleines Beispiel aus der Kinderliteratur. Du kennst doch sicher die Olchis.
Klaro.
Also die bei denen ist es ja umgekehrt. Die müssen sich ja schämen, wenn sie nicht schmutzig genug sind.
Richtig. Ja.
Oder auch Pippi Langstrumpf. Das sind ja Gegenentwürfe gegen traditionelle Rollenvorstellungen und damit auch gegen traditionelle Schamvorstellungen. Und tja, es kommt natürlich zu diesen individuellen Maßstäben, die in der Kindheit so gelegt werden. Auch noch biografische Ereignisse sind natürlich auch ganz wichtig. Und auch sehr wichtig, es gibt ja natürlich die gesellschaftlichen und kulturellen Maßstäbe, die sich ändern im Zeitverlauf. Beispiel Duell, was wir vorhin gehört haben. Zwar ändern sich die Maßstäbe nicht so schnell, aber wenn man dann doch mal ein paar Jahre zurückschaut, denkt man, oh okay, das ist doch ziemlich gravierend, was sich da geändert hat. Also zum Beispiel der Blick auf den Körper, der hat sich ja schon ziemlich verändert, wobei Frauen, die waren schon immer viel stärker dem beschämenden Blick ausgesetzt. Mhm. Aber ganz grundsätzlich sind heute für alle die Ansprüche an den Körper gestiegen, auch an männliche Körper. Und das ist halt mal heute in einer Zeit, in der die Selbstoptimierung zu einem, kann man schon sagen, gesellschaftlichen Imperativ geworden ist. Und das sagt auch Jens Tiedemann.
Von daher leben wir sicherlich in einer Zeit, wo wir sehr anfällig sind, was diese ständige Vergleichskultur angeht. Ich glaube, es hat noch nie eine Zeit kulturell gesehen, gesellschaftlich gegeben, wo wir so damit beschäftigt sind, uns ständig zu vergleichen, zu selbstoptimieren und damit sozusagen uns auch von außen an uns selber rangehen. Also wir sklavisch einem Standard erfüllen müssen, der für die meisten, also was zum Beispiel den Körper angeht, wenn sie sich mit Models vergleichen, ja, Models gibt es 1-2% der Menschheit, die diese Proportionen haben. Aber wir leben, glaube ich, und das ist einzigartig, in einer Zeit, wo wir einer ständigen narzisstischen Vergleich ausgesetzt sind. Und damit natürlich auch sehr, sehr anfällig für tiefe Schamgefühle sind.
Muss ich immer an Heidi Klum denken, die kurz nach der Geburt irgendeines Kindes schon wieder auf dem Laufsteg stand. Und ja, man das Gefühl hatte, alle Welt findet das gut, aber das ist total unrealistisch für fast alle Frauen irgendwie. Da kommen wir auch zu Social-Media-Plattformen, die befeuern das natürlich irgendwie auch noch. Ich kenne das auch so im Kontext Elternschaft. Wenn ich auf Instagram die perfekt gestylten Kinderzimmer sehe, dann fühle ich mich ja auch immer mal wieder schlecht. Lustig finde ich da dann schon so Gegenbewegungen, wenn Eltern auch einfach mal zeigen, wie es wirklich aussieht, wenn man zu Hause Kinder hat. Also der Küchentisch, der immer unaufgeräumt ist, oder die Wäsche, die sich stapelt, das Spielzeug, das in der ganzen Wohnung verteilt ist. Da denken bestimmt ja auch einige, oh, die schämen sich ja gar nicht. Und offenbar haben die sich ja auch von ihrer Scham befreit. Und wir haben es ja schon vorhin gehört, es gibt schamlos und schamfrei. Erklär das nochmal bitte genau.
Ja, also bleiben wir nochmal beim chaotischen Kinderzimmer. Also wenn ich das zeige als Gegenbild gegen das gestylte Haus, übrigens, das geht wohl definitiv auch nur mit externer Hilfe.
Wahrscheinlich schon, ja.
Also geht es auch wieder um, könnte man sagen, auch wieder um so eine kleine Machtdemonstration. Also sich davon frei zu machen, das ist ein klassisches Beispiel für schamfrei sein. Tja, also das wollen wir eigentlich alle gern sein, ne? Bisschen mehr laissez-faire, bisschen locker, bisschen entspannt. Schamlos, was wir ja vorhin schon gehört haben von Jens Tiedemann, das gehört zu den Strategien der Schamabwehr. Und da gibt's einige, um Scham abzuwehren. Und da hören wir jetzt mal von Jens Tiedemann, was es da alles so gibt an Abwehrstrategien gegen die Scham.
Wie kann die Wendung nach innen sein? Wenn ich beschämt worden bin, kann ich mich selber dafür verurteilen. Das kann zu eher depressiven Gefühlen, selbstanklagenden Gefühlen führen. Viele Depressionen, auch jetzt klinisch gesehen, sind auch sogenannte Schamdepressionen, die bis zum Suizid auch führen kann. Also da wende ich die Aggression gegen mich auch. Aber eine andere Form ist, die Aggression gegen den anderen zu wenden. Also wie wir im umgangssprachlich sagen, den Spieß umzudrehen. Wir haben das sehr häufig bei narzisstischen Persönlichkeitsstörungen, wo das quasi ein wichtiger Teil des Umgangs mit Scham ist. Andere zu beschämen, andere in die Position zu bringen, in der man entweder selber war oder die man zutiefst fürchtet. Also ohne politische Beispiele zu nennen, aber manche Politiker arbeiten damit sozusagen, andere zu beschämen.
Gibt es denn auch ein Ausmaß von Scham, das dann auch krank machen kann?
Ja, auf jeden Fall. Die pathologische Scham, die steht dann auch in Verbindung mit psychischen Erkrankungen.
Mhm. In manchen Symptomen ist sie mehr im Vordergrund, in Suchtstörungen, in Essstörungen etc. Oder zum Beispiel in der sozialen Phobie, was eigentlich die Schamkrankheit sozusagen par excellence ist, die soziale Phobie, wo ich Angst vor der Beurteilung von anderen Menschen habe, was eigentlich eine Schamkrankheit ist.
Soziale Phobie, das habe ich natürlich auch schon mal im Freundes- und Bekanntenkreis gehört, aber das Scham dahinter steckt, war mir jetzt nicht so klar. Wie äußert sich das denn ganz genau?
Ich denke, das ist auch allgemein nicht so verbreitet. Generell ist es die Angst, eine Leistung erbringen zu müssen, vorzeugen und durch die bewertet zu werden.
Ich denke sofort ans Referat.
Ja, genau. Ja. Also, da, und ich denke da so, sind wir wieder beim Thema graduelle Unterschiede. Ich denke, so ein bisschen Lampenfieber vor so einem Referat, das gehört einfach dazu. Da wird es ganz wenige geben, die sagen, ey, ich bin so cool, ja, das, ja. Und ob das mal stimmt. Aber es kann halt, wenn es eine bestimmte Grenze überschreitet, also übrigens, das kann jetzt auch nicht nur sein beim Referat, das kann überall sein, auch auf der Arbeit, an der Uni, Schule, aber auch auf Partys zum Beispiel. Kritisch wird es dann, wenn es eine Grenze überschreitet und chronisch wird, zur chronischen Angst für einfach alles, was man tut, beurteilt und abgelehnt zu werden. Und das beginnt sehr häufig schon im Kindesalter oder in der Adoleszenz. Und ich habe mir hier mal so einen biografischen Bericht rausgeschrieben, einen kurzen Auszug, den möchte ich dir mal vorlesen. Mhm. Und dann möchte ich dir die Frage stellen, von wem das sein könnte. Also jetzt geht der Text los. Ich war immer sehr scheu und vermied allen Umgang. Bücher und Schulaufgaben waren meine einzigen Gefährten. Täglich war ich mit dem Glockenschlag in der Schule und sobald der Unterricht aus war, rannte ich wieder nach Hause. Rannte buchstäblich, denn ich konnte es nicht ertragen, mit irgendwem zu reden und zitterte bei dem Gedanken, man könnte sich über mich lustig machen. Lucy, welche berühmte Persönlichkeit könnte das gewesen sein?
Keine Ahnung, Boris Becker oder wer?
Also tatsächlich stammt es von Mahatma Gandhi.
Ach Quatsch.
Ja. Eigentlich unglaublich.
Ja, nee, das kann man sich jetzt im Nachhinein nicht mehr so vorstellen.
Aber er litt wohl tatsächlich an sowas wie sozialer Phobie als Kind. Gibt es noch andere Beispiele berühmter Persönlichkeiten? Unter anderem auch Franz Kafka.
Okay, aber bei Franz Kafka finde ich es nicht so weit hergeholt.
Ja.
aber was spielt sich denn genau ab bei einer sozialen Phobie?
Also die Betroffenen, die sind extrem unsicher in Gesellschaft. Und das wird dann immer schlimmer. Und das Problem dabei ist, sie beobachten sich dann nur selbst. Also sie nehmen die Situation gar nicht mehr wahr. Sie nehmen auch nicht eventuell positive Reaktionen des Umfelds, der Gesprächspartner oder so wahr, sondern sie konstruieren ihre ganze Wahrnehmung quasi nur aus ihren Befürchtungen heraus, aus ihrer Selbstbeobachtung und verkrampfen dadurch immer mehr. Und was ich auch ziemlich eindrücklich fand, es wird dann beschrieben, es werden sogenannte Sicherheitsverhaltensweisen eingesetzt, um so befürchtetes eigenes Verhalten zu verhindern. Also beispielsweise der Klassiker, gegen die Angst rot zu werden. Da gab es dann das Beispiel, eine Person bedeckt dann ihr Gesicht. Ich meine, was wird dann wohl passieren?
Ja, okay, dann gucken ja erst recht alle.
Ganz genau. Andere Person spricht ganz leise in Konferenzen. Und
alle drehen ihren Kopf
ja,
um.
Ja, ganz genau. Also man erzeugt dann mit diesen Strategien genau das, was man vermeiden will. Und ja, das ist dann echt so ein Kreis, aus dem man nicht mehr rauskommt.
Ja, oder man wird eben zur Vermeiderin oder zum Vermeider, indem man ja solchen Situationen aus dem Weg geht.
Ganz genau, das ist ja die Hauptstrategie von Betroffenen, Situationen, die Ängste auslösen, zu meiden. Und das geht dann so weit, es gibt Menschen, die trauen sich nicht mal vor anderen Leuten zu essen.
Mhm.
Andere können keinen Job ausüben, finden keine Partner. Und das ist besonders schwierig, weil wie kann ich denn an Hilfe kommen? Ich muss ja jemand meinem Problem schildern. Und mit so einer sozialen Phobie, die ja eine Schamkrankheit ist, traut man sich natürlich erst recht äußerst schwer nur zum Psychologen, also zu Experten, die, davon gehe ich mal aus, ins Innerste meiner Persönlichkeit blicken und vor denen ich mich dann schon erst recht nicht mehr verstecken kann.
Wie verbreitet ist denn die soziale Phobie?
Die Zahlen, die schwanken etwas, aber ich fand es gar nicht so wenig. Also 7 bis 12 von 100 Menschen in Deutschland, die erkranken wohl mindestens einmal im Leben dran.
Ja, das sind ganz schön viele.
Ich denke ja auch, dass bei dieser Zählweise auch Fälle erfasst werden, die dann wieder besser werden. Übrigens auch noch interessant, Frauen sind nach diesen Zahlen 1,5 Mal häufiger betroffen als Männer. Und auch diese Tendenz, die lässt sich schon im Jugendalter beobachten.
Hm. Soziale Phobien sind ja eine Art von Angststörung. Das bedeutet ja, dass sie grundsätzlich auch durch Psychotherapie behandelt werden können, oder?
Ja, da wird schon einiges gemacht. Und Angststörungen gibt es ja viele spezielle. Zum Beispiel die klassische Angst, Fahrstuhl zu fahren oder Angst vor Spinnen. Also damit lässt sich ja umgehen. Man kann ja die Situation dann einfach vermeiden. Aber so eine Angst wie die soziale Phobie, die ja dann doch massiv in die Lebensqualität eingreift. Da muss man im eigenen Interesse natürlich was gegen machen. Oft ist es aber auch so, dass so eine soziale Phobie nicht ganz allein kommt. Die wird noch begleitet von anderen Problemen oder Störungen. Immerhin, es gibt Erfolge mit Verhaltenstherapie. Da wird vor allem die Konfrontation genannt, also mit den angstauslösenden Situationen. Das kann natürlich ganz schön aufwendig sein, das in echt zu machen. Wenn jemand Angst hat, vor Publikum eine Rede zu halten, lässt sich jetzt schwer das in der Therapie so darstellen. Man arbeitet dann auch mit Rollenspielen oder man stellt sich die Szenen vor. Und neuerdings gibt's das dann auch mit virtueller Realität, dass Leute dann tatsächlich auch so eine VR-Brille kriegen, wo so Situation Supermarkt zum Beispiel sich dann simulieren lässt. Und da wird von ganz guten Erfolgen berichtet. Und ja, gibt's dann auch kognitive Therapien, wo die Patienten lernen, bestimmte Gedanken zu vermeiden, andere dafür einzusetzen. Und da gibt's natürlich sowas, was Jens Tiedemann macht, die tiefenpsychologische Psychotherapie. Da geht es dann tatsächlich darum, diesen Schamkonflikt zu finden und die psychischen Dynamiken dann selbst zu verändern. Aber wie grundsätzlich, so gilt auch hier, diese tiefenpsychologischen Verfahren, die werden ja sehr zeitaufwendig angewandt von niedergelassenen Therapeuten und Therapeutinnen. Aber die Forschung nimmt die nicht so richtig wahr. Das hat viele Gründe und ein ganz wichtiger ist halt der extreme Aufwand, den man betreiben muss, um sowas zu erforschen. Deswegen gibt es halt immer viel mehr Forschung und Studien zur Verhaltenstherapie, weil das ist kompakter, das geht schneller und deswegen ist das so.
Ja, aber auch Aufwand für Betroffene, denn heutzutage einen Therapieplatz zu bekommen, egal welcher Form, und das von der Krankenkasse bezahlt zu bekommen, das ist ja auch ziemlich schwierig.
Ein weites Feld auf jeden Fall. Also übrigens spielt Scham grundsätzlich in der psychoanalytischen Behandlung immer eine Rolle, sagt Jens Tiedemann. Oft aber zeigt die sich gar nicht, sondern maskiert sich. Und deswegen schult Jens Tiedemann extra Kolleginnen und Kollegen, damit die das erkennen, diese Scham, dass sie aber auch dieser Scham nicht ausweichen, sondern die auch aushalten. Denn hinter der Scham verbergen sich dann doch oft entscheidende Dinge.
In der psychotherapeutischen Situation bin ich an jeder Ecke ständig mit Schamgefühlen des Patienten und mit meinen eigenen natürlich konfrontiert. Dass da der therapeutische Takt, definiert als die Sensibilität für die Schamnähe eines anderen, ganz von entscheidender Bedeutung ist. Das ist der Grund, weshalb ich auch mich immer noch nach 2 Jahrzehnten mit der Scham beschäftige und auch davon überzeugt bin, dass wir als Psychotherapeuten oder Psychoanalytiker noch mehr einen Fokus auf dieses sehr, sehr mysteriöse Gefühl legen können, was sich eben nicht häufig zeigt.
Also Scham ist etwas sehr Intimes, Privates und individuell, aber eigentlich ist sie ja nicht so wirklich individuell, sondern braucht Beobachtende. Und das eigene Schamgefühl überträgt sich auf andere. Im Normalfall ist Scham sehr nützlich, wir halten uns dadurch an soziale Normen. Diese Grenzen werden trotzdem oft überschritten. Opfer fühlen sich danach beschämt. Das kann sogar tödlich enden. Offenbar besitzt Scham also auch viel Macht. Das hast du ja vorhin schon mal angesprochen.
Tja, und Macht spielt auch immer eine Rolle, wo Gesellschaft ist. Mhm. Also es gibt Machtgruppen, es gibt Einzelpersonen mit Macht und es gibt Gruppen und Einzelpersonen mit weniger Macht. Und Scham als gesellschaftliche Emotion funktioniert da einerseits als machtstabilisierend, weil sie eben allen ihren Platz zuweist. Wenn wir uns zu viel rausnehmen, schämen wir uns. Andererseits aber funktioniert Scham auch als Waffe, die aggressiv eingesetzt wird, um Macht zu demonstrieren. Oder auch, um andere, die beschämt werden, gezielt damit ohnmächtig und sprachlos zu machen.
Heutzutage ja häufig durch Shitstorms in den sozialen Medien.
Ja, das ist auf jeden Fall eine Form. Die Beschämungsattacken im Netz fallen einem mal spontan ein. Die Technik, die ist modern, aber die Sache an sich eigentlich überhaupt nicht. Die gab es auch schon sehr, sehr viel früher, zu Zeiten von Dampfmaschinen oder Pferdefuhrwerken. Schon im Mittelalter wurden Menschen dazu verurteilt, am Pranger zu stehen oder am Schandpfahl.
Zunächst mal muss man bedenken, dass diese Strafen ja Teil der offiziellen Strafe waren, die ein Gericht über jemanden, den man verurteilt hatte, verhängt hat. Der Richter hatte beschlossen, es reicht nicht, dass man diesem Menschen jetzt nur, was weiß ich, eine Freiheitsstrafe aufbrummt oder eine Geldstrafe gibt, sondern er soll auch noch öffentlich ausgestellt werden oder sie soll noch öffentlich ausgestellt werden. Es gab auch natürlich Frauen am Pranger.
Eine neue Stimme in diesem Podcast. Wen haben wir da gerade gehört?
Ja, das war Ute Frevert. Sie ist Historikerin und Expertin für die Geschichte der Gefühle. War von 2008 bis 2024 Direktorin des Forschungsbereichs Geschichte der Gefühle am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin. Mhm. Und diese zur Schaustellung, die erfolgte bevorzugt auf dem Markt, an Markttagen, wenn dann möglichst viele Leute auch unterwegs waren.
Dahinter stand die Überlegung, dass eine solche öffentliche Vorführung einen tiefen Eindruck machen würde auf den Delinquenten oder die Delinquentin und sie in einer Weise an ihre Missetaten erinnern würde und auch alle anderen Leute natürlich dauerhaft an diese Missetat erinnern würden, dass so etwas nicht wieder vorkommen würde. Also eine Art von Abschreckungseffekt.
Ja, und was dann diesen Verurteilten passieren konnte, das war im wahrsten Sinne des Wortes ein Shitstorm.
Die wurden natürlich in der Tat war von den Vorbeigehenden, von den Zuschauenden, von denen, die sich gütlich taten an diesen Menschen, wurden sie mit faulem Obst, mit Eiern, mit manchmal auch mit Steinen beworfen.
Und diese quasi Arbeitsteilung in der Strafe zwischen Obrigkeit und Öffentlichkeit, die konnte dann zu ganz massiven Übergriffen führen, bis hin zum Tod.
Also ich erinnere mich an einen Fall in London, wo zwei, heute würde man sie Homosexuelle nennen, damals hieß es Sodomiten, verurteilt worden sind wegen Unzucht. Und das war offenbar ein Vergehen, das die Bevölkerung sehr beschäftigte, sehr aufbrachte und wo zumindest einer dieser beiden Männer dann in der Tat durch Steine so getroffen wurde, dass er auf dem Pranger starb. Es war auch durchaus gewollt, dass die Bevölkerung sich an dieser Bestrafung und Beschämung aktiv beteiligte.
Von welchem Jahr spricht sie denn hier?
Das war im Jahr 1780.
Oh.
Und Pranger sind etwa belegt schon wesentlich früher, seit ungefähr 1200.
Aber so eine moderne Form von Pranger, das gibt es ja auch heute noch in manchen Ländern.
Ja, in moderner Form, ganz genau. In China zum Beispiel, auch in anderen Ländern, nicht in Europa, beispielsweise aber in den USA.
Mhm.
Und das klingt ja einerseits überraschend für ein Land, was die Freiheitsrechte quasi erfunden hat. Aber dort können zum Beispiel Verkehrssünder mit einer Prangerstrafe sanktioniert werden. Und da gab es den bekannten Fall einer Autofahrerin, die hatte einen Schulbus auf dem Gehweg überholt. Und das war 2012 der Fall. Der hatte Schlagzeilen gemacht, die musste neben ihrer Strafe, Führerschein und Geldstrafe, musste sie öffentlich ein Schild hochhalten, auf dem stand, nur ein Idiot würde einen Schulbus auf dem Gehweg überholen.
Weil sie der Meinung sind, dass solche Strafen für die Reintegration von Missetätern eben doch sinnvoll sein könnten. Also die Vorstellung, dass Scham etwas ist, was kein Mensch gerne erleiden möchte. Also diese Vorstellung von, hilft wirklich zur Besserung von Menschen und die Community, die das beobachtet, ist dann eben auch so stark, dass sie diese Menschen zurückführt ins richtige Verhalten. Das ist so ein Gedanke, der in Amerika auch traditionell noch sehr stark verankert ist, wo eben auch solche Vorstellungen von Gemeinschaft noch sehr viel, gerade in kleinräumigeren Kontexten, sehr viel stärker verwurzelt ist.
Und erinnert ans Christentum im Mittelalter.
Da könnte es herkommen, das gab es ja tatsächlich als Ritual, dass Sünder sich im Büßergewand an bestimmten Feiertagen barfuß vor den Altar warfen, um Vergebung zu erlangen. Und Nach dieser Prozedur galten sie dann als gereinigt und wurden wieder in die Gemeinde aufgenommen. Also das war so ein regelrechtes Verfahren mit Verlauf und Abschluss. Und die weltliche Gerichtsbarkeit in den frühneuzeitlichen Staaten, die hat sich dann doch einiges von den kirchlichen Bußritualen abgeschaut. Und dann gab es Kritik dran. In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts wuchs das, die Kritik an solchen Beschämungspraktiken immer mehr. Schließlich zog sich dann die Obrigkeit daraus zurück. Aber die Beschämungspraxis selbst, die verschwand eigentlich nicht.
Ja.
Die blieb eine öffentliche Angewohnheit. Gibt's genügend Beispiele. Die hatte auch andere historische Wurzeln als christliche. Da können wir jetzt nicht ins Detail gehen. Es gibt aber zum Beispiel zahlreiche Beispiele von öffentlicher Beschämung, dann auch im 20. Jahrhundert, die von den Behörden nicht angeordnet war.
Mhm.
Beispielsweise in England zur Zeit des Ersten Weltkriegs, da überreichten Frauen Männern, die sich nicht freiwillig meldeten, zur Front in der Öffentlichkeit weiße Federn, um sie zu beschämen.
Mhm. Okay, also hier haben die Frauen die Beschämung übernommen. Mir fallen aber einige Beispiele ein, wo es anders herumgelaufen ist oder läuft, wo also Frauen von Männern beschämt werden.
Ja, das ist absolut richtig. Das war damals eine große Ausnahme. In der Regel standen fast ausschließlich Frauen am Pranger im Krieg, gerade beim Umgang mit feindlichen Soldaten. Wir denken da an Bilder von kahlgeschorenen Frauen, zum Beispiel in Frankreich. Und wir denken natürlich an den Nationalsozialismus.
Wenn Sie sich erinnern an die Zeit des Nationalsozialismus, als deutsche Juden öffentlich gedemütigt worden sind, da ging es nicht darum, dass man die bessern wollte. Da ging es einfach darum, diese Personen dauerhaft zu exkludieren, dauerhaft aus der Gemeinschaft auszuschließen.
Tja, also die Beschämung und Demütigung der jüdischen Menschen ging ihrer physischen Vernichtung voraus damals. Und was Ute Frevert hier beschreibt, da scheint mir die Scham in ihrer Funktion als gesellschaftlich stabilisierend nicht mehr wirklich vorzuliegen. Hier sind wir schon im Ausnahmebereich, quasi zuerst der soziale Mord durch Beschämung und dann tatsächlich der physische Mord.
Okay, kommen wir nochmal zur Gegenwart. Also das Thema ist ja immer noch aktuell. Heutzutage erleben immer noch Kinder und Jugendliche Mobbing in der Schule oder im Sportverein oder wo auch immer. Frauen werden von ihren Ex-Freunden beschämt, indem intime Videos hochgeladen werden. Das sind natürlich alles so Einzelpersonen im Kontext von Scham. Aber es werden ja auch bestimmte Gruppen beschämt. Also es gibt so eine systemische Ebene, aktuell ja wieder Menschen, die vermeintlich nichts leisten, also die Debatte ums Bürgergeld. Geht's da auch um Macht?
Das kann man auf jeden Fall so sehen. Die Politiker und Politikerinnen, die Menschen beschämen, beispielsweise die Bürgergeld erhalten, die sichern damit jedenfalls ganz objektiv die gesellschaftlichen Machtverhältnisse von oben und unten. Denn es ist ja auch offensichtlich, ich erkenne keine vergleichbare öffentliche Beschämungsdebatte gegen zum Beispiel Superreiche, die ja auch, kann man so sehen, ohne eigene Leistung von Rendite ihrer Vermögen oder von Erbschaften leben. Weil Beschämung halt nur mal von oben nach unten funktioniert und ganz selten von unten nach oben. Und Sieghard Neckel, der sagt, diejenigen in unserer Gesellschaft, die aktiv beschämt werden, das sind die, die unten sind.
Menschen, von denen etwa gesagt wird, dass sie keine Leistungen erbringen, sondern sich die Wohltaten der Gesellschaft nur erschleichen würden, werden beschämt. Diejenigen, die den herrschenden Konventionen nicht entsprechen, die bestimmten Normen nicht entsprechen, die etablierte Kreise gesetzt haben, werden beschämt. Diejenigen in einer modernen Gesellschaft, die über eine geringe Bildung verfügen, die nicht wissen, wie man sich benimmt, die laufend Fehler machen in den Augen anderer, werden nicht weniger beschämt, als das in vormodernen Standesgesellschaften in eigener Weise eben auch der Fall gewesen ist.
Als hätten wir uns nicht weiterentwickelt, ja? Ziemlich ernüchternd.
Ja. Das deckt sich auch übrigens mit der Forschung von Flora Petrik. Das ist eine Kollegin von Maybrit Ruff, die wir vorhin schon gehört hatten. Und Flora Petrik, die beschäftigt sich mit Fragen von sozialer Ungleichheit in Schule und Uni. Und sie hat gerade gemeinsam mit Maybrit Ruff einen Artikel veröffentlicht und der Titel lautet »Die leise Macht der Scham«. Und darin gehen die beiden noch einen Schritt weiter. Sie sagen, die Scham wird nicht nur als Machtinstrument benutzt, sondern die Scham, die übt selbst sogar Macht aus. Und auf eine Art, sagt Flora Petrik, zwar leise, aber stark.
Aber dass Schamgefühle eigentlich auch gewährleisten, dass ausbeuterische, schmerzhafte, eigentlich unerträgliche soziale Bedingungen als akzeptabel, als natürlich, als selbstverständlich erlebt werden. Und das, finde ich, ist das auch das Faszinierende an der Scham, dass sie so naturalisierend wirkt.
Also sie will damit sagen, dass Scham dazu beiträgt, dass gesellschaftliche Machtverhältnisse natürlich sind.
Ja, als natürlich wahrgenommen werden. Also die Menschen, die davon betroffen sind, die haben das Gefühl, es liegt an mir selbst. Und die gehen gar nicht so weit, den Schritt zu machen, zu sagen, es liegt vielleicht an den Verhältnissen. Also das kann regelrecht lähmend wirken, sagt Flora Petrik.
Also dass wer ausgegrenzt wird, wer benachteiligt wird, sich nicht nur, weil er oder sie dazu gezwungen wird, an der eigenen Unterdrückung beteiligt, sondern auf, eben aufgrund der Scham, die damit verbunden ist, etwas dagegen zu tun. Also das finde ich so faszinierend an der Scham und leider auch oft noch übersehen.
Also Scham trägt zu Hierarchien bei und Hierarchien schaffen Scham, kann man das so sagen?
Ja, das ist eine Formel, ich glaube, die passt. Und indem wir uns in der Scham unseren gesellschaftlichen Platz quasi selbst zuweisen, so verstehe ich hier auch Flora Petrik, funktioniert diese Scham eben perfekt als sozialer Platzanweiser, als unsichtbare Herrschaft.
Das heißt, soziale Kontrolle vollzieht sich ja nicht nur in einer institutionellen Weise, das heißt über Regeln und über Gesetze, sondern auch in einer informellen Weise, indem sich Akteure untereinander signalisieren, welchen Wert sie sich gegenseitig zumessen. Und über Akte der Beschämung wird eben signalisiert, dass bestimmte Akteure als minderwertig, als nicht gleichwertig begriffen werden und sich in der jeweiligen sozialen Rangordnung gewissermaßen hinten anzustellen haben.
Und solche Akte der Beschämung, für die sind Menschen aus den unteren Klassen viel empfänglicher. Und dazu möchte ich jetzt mal ein Beispiel geben. Es stammt aus dem Buch »Die Scham« von Annie Ernaux, die heute weltberühmte Autorin aus Frankreich, die hat ja den Literaturnobelpreis bekommen, die stammt ursprünglich aus sehr kleinen Verhältnissen. Und darüber und genau über die vielen Schamerfahrungen, die sie selbst gemacht hat, beim Aufstieg dann in eine höhere gesellschaftliche Klasse, hat sie immer und immer wieder geschrieben. Also ihre Eltern, die kommen aus dem ländlichen, so bäuerlichen und auch Arbeitermilieu. Mhm. Die schuften sich jahrelang ab mit einem kleinen Geschäft, mit einer angeschlossenen Bar. Und so eine typische Szene aus dem Buch, die möchte ich jetzt mal vorstellen. Annie Ernaux, die berichtet, dass sie als 12-Jährige mit ihrem Vater an einer Busreise teilnimmt nach Lourdes, dem berühmten Wallfahrtsort. Die Familie ist auch katholisch. Und die ganze Reise, die empfindet sie wie eine Expedition in eine andere Welt, obwohl es ja jetzt keine Luxusreise ist. Ne? Es ist eine Busreise, in einfachen Hotels. Trotzdem, dieses bedient zu werden, nicht zu arbeiten, Sachen besichtigen, das ist immer auch begleitet von so einem Unwohlsein. So beide, sie wie auch ihr Vater, fühlen sich in der Haut nicht so richtig wohl, fühlen sich auf der Reise irgendwie nicht am richtigen Platz und schon gar nicht im Restaurant. Und da schreibt sie, das lese ich jetzt mal vor, in der deutschen Übersetzung: Beim Abendessen saßen wir allein an einem Tisch in der Mitte des Speisesaals. Wir wagten nicht, miteinander zu sprechen, wegen der Kellner. Wir waren eingeschüchtert, erfüllt von einer vagen Angst vor allem. Also ich habe dieses Zitat auch Sieghard Neckel vorgelesen und das ist seine Antwort.
Ja, wenn man bedient wird, dann setzt das ja voraus, dass man sich selber als eine Person einschätzt, die es verdient hat, bedient zu werden. Wenn man aber den eigenen Wert so gering einschätzt im Vergleich zu der Umgebung, in der man sich gerade befindet, dann kommt das Gefühl auf, dass die Zuwendung der Kellner, die sich an vielleicht höher gestellte Personen normalerweise richtet, in diesem Fall unverdient ist, als ob man sich etwas erschlichen hätte, was einem gar nicht zukommt. Und das ist dann wieder dieses Gefühl der eigenen Geringschätzung, was dafür sorgt, dass man gehemmt ist, dass man nicht weiß, wie man sich verhalten soll.
Das ist also ein Gefühl, das wahrscheinlich in erster Linie soziale Aufsteiger kennen. Was ist denn eigentlich mit denen, die eben nicht aufsteigen?
Ja, also wenn man so möchte, die sozialen Aufsteiger, die haben es ja auf eine Art geschafft, werden trotzdem immer von Schamgefühlen begleitet. Und natürlich gibt es dann auch ganz viele Menschen, die es eben nicht schaffen, sozial aufzusteigen. Und natürlich werden die auch von ihren Schamgefühlen begleitet und eben unter Umständen auch daran gehindert, einen Aufstieg zu schaffen. Darüber habe ich mit Flora Petrik auch gesprochen. Sie interpretiert die Interviews, die sie geführt hat, dass eben genau dieser soziale Status, der über die Scham vermittelt wird und so zu einem großen Hindernis wird, gerade auf dem Weg durch die höhere Bildungslandschaft.
Also wer an die Uni passt, wer an welche Schulform passt, das ist nicht natürlich gegeben, sondern das wird über die Scham auch mit hervorgebracht. Und was ein weiteres Ergebnis meiner Studie auch ist, dass wir besonders an Bildungsübergängen merken, zum Beispiel am Übergang in das Gymnasium, am Übergang in die Universität, immer wenn es quasi so eine Weichenstellung gibt im Bildungssystem, dass dann die Scham zum sozialen Platzanweiser wird. Also die Scham sagt bis hierhin und nicht weiter.
Also beschämt wird man eigentlich für Geschmack, für Ausdruck, für den Stil, also für alles, was Auskunft drüber gibt, woher man kommt.
Also schämt man sich für seine Herkunft und diese Scham kann dann sogar verhindern, dass man dass man aufsteigt.
Ja, wenn man eben quasi den Schritt nicht vollzieht, dass man für Dinge nichts kann, sondern das ist auch damit gemeint, glaube ich, mit dem Begriff, die Scham wirkt naturalisierend, dass man denkt, ja, ich bin halt so, ich hab's dann wohl auch nicht verdient. Und Sieghard Neckel, der spricht hier von Sozialscham, dass die, die auch nach eigener Einschätzung halt einen niedrigeren Status haben und sich dafür permanent schämen und die laufen quasi mit dieser Scham dann durch die Welt.
Und sind sie das nicht eigentlich schon immer sozusagen? Also haben Menschen aus ärmeren, bildungsfernen Schichten ja nicht schon immer quasi hochgeschaut zu den Privilegierteren?
Ja, wahrscheinlich schon. Aber wir müssen eine Sache sehen. Es gab ja Epochen, in denen das von der Geburt abhing. Ob man als Graf zur Welt kam oder ob man Handwerker war oder Tagelöhner oder Leibeigener. Also es gab aber keinen Grund, sich für den Status zu schämen. Denn der war ja durch die Geburt einfach den Menschen mitgegeben.
Jeder hatte seine Rolle.
Genau. Und heute ist das natürlich anders. Heute heißt es, jeder ist seines Glückes Schmied. Jeder ist selbstverantwortlich. Mhm. Und Sieghard Neckel konstatiert das natürlich und sieht es zugleich kritisch. Weil dahinter steht ja die Idee der Meritokratie. Also das heißt, man wird hier nach seinem Verdienst belohnt und nicht mehr nach seiner Geburt. Und diese Idee der Meritokratie, dass jeder nach seinen Fähigkeiten so belohnt wird, die entspricht eben nicht wirklich der Realität. Es hängt von ganz vielen anderen Faktoren ab, die wir eben nicht beeinflussen können und nicht zuletzt doch wieder von der familiären Herkunft. Aber trotzdem ist diese Idee der Meritokratie heute total wirkmächtig.
Je stärker tatsächlich so getan wird, als ob Menschen für das, was sie erreicht haben und erreichen können, alleine selbstverantwortlich sind, in dem Maße fallen alle Fehlschläge, alle Enttäuschungen auf das Individuum selbst wieder zurück, das sich dann eben tatsächlich fragt, was es alleine denn für Fehler gemacht hat, welche Mängel und Makel es auf weißt, die dazu geführt haben, es nicht so weit gebracht zu haben wie andere. Und das zeigt, dass in der modernen Gesellschaft das ja auch stark darauf abhebt, auf das Individuum und seine eigenen Chancen, dass in der modernen Gesellschaft der moderne Statuskampf weiterhin stark auch von Schamgefühlen begleitet wird, wenn man in diesem Statuskampf versagt hat und nicht zu den Gewinnern gehört.
Patrick, wir reden jetzt schon eine Weile und ich merke, dass ein Thema immer mal wieder anklingt, aber wir haben es noch nicht ganz abschließend besprochen, nämlich Scham und Frauen. Also mir fallen dazu Sachen ein, wie sexuelle Übergriffe fürs Aussehen bewertet zu werden oder wie du dich als Mutter verhältst zum Beispiel. Hatten wir ja auch schon so ein bisschen angerissen. Also man muss sich ständig rechtfertigen. Ist mein Bauchgefühl richtig oder lässt sich das nicht wissenschaftlich belegen, dass vor allem Frauen davon betroffen sind?
Das ist ein sehr großes Thema, wäre auf jeden Fall auch mal eine ganze eigene Folge wert. Frauen werden immer noch viel stärker beschämt. Ein Beispiel, Frauen in der Politik. Da gibt es aktuelle Studien, dass Frauen, die in die Politik gehen, vor allem von Männern viel, viel aggressiver und abwertender beurteilt werden als Männer in der Politik. Das als ein Beispiel. Und auch wenn sich natürlich einiges bewegt hat im Vergleich zu früher, sage ich mal so pauschal, Frauen werden einfach immer noch viel stärker beschämt als Männer. Und immer noch ist es in allererster Linie der weibliche Körper, der hier im Fokus steht. Hören wir dazu nochmal Ute Frevert.
Ich bin noch in den 50er Jahren aufgewachsen mit der Vorstellung, ein Mädchen, das also eine Laufmasche hat oder ein Loch im Strumpf oder ein Fleck im Kleid oder ein Riss im Kleid, das muss sich schämen. Das ist eine Schlampe. Und diese Vorstellung ist natürlich dann, wenn man älter wurde, hat sie sich klar auf das sexuelle Gebiet übertragen. Und war sehr, sehr, sehr wirkmächtig. Das kann kein Junge nachfühlen. Und wir haben jetzt in Frankreich eine Situation erlebt mit Madame Pellicot und Monsieur Pellicot, wo genau diese Scham, die Frauen aufgezwungen wird, in einer Weise umgedreht worden ist von dieser wahnsinnig mutigen Frau.
Das hattest du ja vorhin auch schon angesprochen. Ich finde es aber wichtig, dass wir nochmal drauf eingehen, auf diesen Fall, weil schreckliches Verbrechen, schrecklicher Kriminalfall, aber der Umgang von Madame Pellicot nötigt wirklich auch aus dieser Distanz, die wir hier haben, einen wahnsinnigen Respekt ab, dass sie auch dieses Thema anspricht. Die Scham muss die Seite wechseln. Das ist, glaube ich, ganz entscheidend. Ich meine, schließlich existieren Videos davon
von den Taten.
In der Öffentlichkeit. Und es gab ja auch das Angebot, unter Ausschluss der Öffentlichkeit zu verhandeln. Auch das hattest du ja angesprochen. Und das hat Gisèle Pellicot ja abgelehnt. Und das hat auch Ute Frevert zutiefst beeindruckt.
Die sagte, ich akzeptiere nicht, dass ich mich schämen soll für etwas, was mir mein Mann im bewusstlosen Zustand angetan hat. Es müssen sich andere schämen, aber nicht ich. Ich lehne es ab, mich zu schämen. Und das geht auf eine Forderung der Frauenbewegung schon aus den 70er Jahren zurück, wo es hieß, the shame is over. Die Scham ist vorbei. Wir schämen uns nicht mehr.
Nee, das würde ich jetzt nicht sagen. Ich glaube, the shame is not over yet.
Also okay, dieses the shame is over, vielleicht sollten wir das eher verstehen als Motto, als Parole des weiblichen Empowerment, dass man einfach sagt, wir nehmen das nicht mehr so hin. Ich denke, wir haben Felder, da gibt es auch auf juristischem Feld Fortschritte, Stichwort zum Beispiel Vergewaltigung in der Ehe, das war bis noch vor einigen Jahren kein Straftatbestand. Aber sicherlich sind wir weit von einer idealen Welt entfernt. Und auch wenn wir noch einen Schritt zurückgehen, Scham und Beschämung bleiben vor allem in puncto idealer weiblicher Körper natürlich Thema. Der ist in den schon auch stark männlich geprägten Diskursen und man kann ja auch sagen heteronormativ, also so wie sich die Mehrheit das vorstellt.
Entscheidend ist aber Männer definieren nach wie vor, wie Frauen aussehen sollen. Mhm. Ne? Und wir reden jetzt nicht nur von der Frisur irgendwie auf dem Kopf, sondern auch zum Beispiel, wie weibliche Genitalien aussehen sollen. Also da gibt es auch, wird super aggressiv auch Marketing für gemacht, für so chirurgische Eingriffe. Und die Nachfrage danach hat drastisch zugenommen und steigt weiter an. Und wenn wir schon bei dem Thema sind, ne, Stichwort Sexualität, also heutzutage redet man ja von dem Bodycount, ja, wie, mit wie vielen Menschen man geschlafen hat. Und es ist immer noch so, wenn Männer davon erzählen, ist es irgendwie cool und sozusagen nachahmenswert, ja. Und wenn Frauen darüber offen reden oder auch über offen oder sagen, dass sie eine offene Sexualität haben, dann sind sie Schlampen. So, ja. So oder werden sie so bewertet und so beschämt. Und qualifizieren sich sozusagen oder werden schon disqualifiziert für andere Sachen auch. Also ne, das hängt einem schon nach, wenn man auch öffentlich darüber redet. So.
Ja, the shame is over. Ich stimme dir zu. Ein weiter Weg. Frauen und Scham, das ist auch für Maybrit Ruff noch so ein Forschungsgebiet, nämlich wo sich dann die körperliche Einschreibung von Scham besonders zeigt und wo es auch noch Forschungsbedarf gibt. Hören wir mal, was sie sagt.
Dass die Idee, die wir von Scham haben, also dass Scham ein Gefühl sei, was situativ ist, was schmerzhaft ist, aber prinzipiell auch vorübergehend, dass sich das aus einer feministischen Perspektive, die dann eher Geschlechterverhältnisse und deren Gewaltförmigkeit thematisiert, so eigentlich nicht halten lässt, sondern dass bei dauerhafter oder massiver oder auch permanenter struktureller Beschämung sich eher Scham als allumfassende Einstimmung zeigt, die mehr zu so einem Hintergrundgefühl wird.
Na, also damit meint sie, dass so eine Art von Scham, die eben nicht episodisch kommt und geht, sondern eine, die bleibt, die sich eingräbt. Also abhängig natürlich davon, was passiert ist. Und sie spricht es ja an, wenn es da tatsächlich massive Gewalterfahrungen zum Beispiel gibt oder permanente Beschämung, dass sich das dann im Körper einschreiben kann und sich dann sogar dann körperlich, physiologisch auch niederschlägt und auch erkannt werden kann, beispielsweise jetzt in einem angespannten Zwerchfell, um das Beispiel von vorhin nochmal aufzugreifen, oder andere Verspannungen, Verhärtungen. Also das mit einem Wort, so eine tiefsitzende Scham, auch eine körperliche Manifestierung, Verankerung hat. Das wäre ihre Vermutung. Das muss aber weiter noch erforscht werden. Und ich denke, das wäre ein lohnendes Forschungsfeld.
Dass Beschämung eine Machttechnik ist, das haben wir jetzt gehört. Aber mich interessiert da schon, was ist das für eine Beschämung, wenn Menschen sich schämen sollen, weil sie in den Urlaub fliegen zum Beispiel oder weil was auch immer. Das ist ja gerade auch ein groß diskutiertes Thema.
Ja, ist auch eine sehr gute Frage. Mir scheint diese Form der Beschämung jetzt auf den ersten Blick ein bisschen flüchtiger zu sein. Mhm. Sagen wir mal, Scham für einen geringen Status, die kann sich schon eher chronisch eingravieren in die Persönlichkeit. Aber Beschämung für einen Konsumstil, den kann ich ja ändern, wenn ich die Scham loswerden möchte. Mhm. Oder aber ich bin so selbstsicher aus meiner gehobenen materiellen Position heraus zum Beispiel, dass ich sagen kann, ich lasse mich doch nicht beschämen.
Der Unterschied ist, dass ich bei der Flugscham diese Beschämungsversuche auf mehr eine etablierte Gruppe richten. Das heißt, auf die Mittelschichten, die häufiger tatsächlich auch Urlaubsreisen eben mit dem Flugzeug unternehmen oder eben auf Geschäftsleute und die oberen 5 oder 10% der Bevölkerung, die am meisten fliegen. Das ist auch vielfach kritisiert worden, dass man durch solche Beschämungen möglicherweise auch gegenteilige Effekte hervorrufen kann, denn wir wissen aus Beschämungen insgesamt, dass Menschen auf die Zuweisung von Scham häufig eben auch mit Aggressivität reagieren und die Anliegen, die mit diesen Beschämungsversuchen verbunden sind, so richtig sie auch sein könnten, umso entschiedener abweisen werden.
Es ist aber tatsächlich auch ambivalent, mit der Flugscham, denn so sagt Sigurd Neckel, es gibt auch Forschungsergebnisse, die in eine andere Richtung zeigen.
Wir wissen das auch aus der Forschung etwa zur Flugscham, dass die vorgestellte Scham, in die man gerät, wenn man schon wieder in das Flugzeug steigt, bei Menschen tatsächlich auch eine Überlegung auslösen kann, ob das, was man jetzt gerade vorhat, tatsächlich richtig ist. Darin kann man auch eine positive Funktion von Scham begreifen, weil die Scham sich ja auch darauf richtet, bin ich eigentlich in Übereinstimmung mit den Überzeugungen, die ich so generell habe.
Also Sigurd Neckel sagt, wenn man jetzt mit den Mitteln der Beschämung zum Beispiel ökologische Anliegen vertritt, dann muss man einfach ganz fein drauf gucken, welcher Effekt dann zum Tragen kommt. Kommt tatsächlich eher so die Selbstbesinnung zum Tragen oder kommt eher die aggressive Abwehr dabei raus? Und eins bleibt auf jeden Fall klar, Beschämung bedeutet immer Machtausübung, heißt immer Machtgefälle. Wer beschämt wird, wird in die schwächere Position gezwungen und wer das kann, der wird sich dann dagegen wehren.
Patrick, wir kommen zum Ende. Mich würde von daher interessieren, wie du jetzt nach dieser Recherche auf Scham schaust. Also hat sich dein Blick vielleicht sogar verändert?
Also zuerst mal, Scham ist und bleibt ein Schlüssel zum Verständnis sozialer Prozesse. Daran hat sich auch nichts geändert über einen sehr langen Zeitraum. Nochmal in den Worten von Sigurd Neckel.
Die Scham ist ein Gefühl, was mit dem sozialen Gruppenleben aufs engste miteinander verbunden ist. Das betrifft sowohl alte Gesellschaften, vormoderne Gesellschaften, als auch moderne Gesellschaften, wo sich die Anlässe vielleicht der Scham verändert haben, aber nicht die Bedeutung von Scham im sozialen Zusammenleben.
Also das würde ich sagen, das ist geblieben. Scham, ein Generalschlüssel, um ganz unterschiedliche Gesellschaften in der Geschichte untersuchen zu können. Aber was für mich tatsächlich auch der Lernprozess war bei der Recherche, ist, dass Scham zugleich viel größer ist und viel komplizierter, als ich es mir zu Beginn vorgestellt habe. Und dass Scham ein noch viel wichtigerer Faktor sein könnte, um soziale Zusammenhänge zu erforschen, als bisher bekannt war. Und vielleicht auch, dass der Begriff Scham noch mal ein bisschen schärfer gezogen werden muss, dass wir ihn noch genauer unterteilen müssen und auch von verschiedenen Richtungen, von verschiedenen Disziplinen drauf gucken sollten, vielleicht noch mehr als das aktuell der Fall ist. Und dazu hören wir jetzt zum Abschluss noch mal Flora Petrick, die zusammen mit Maybrit Ruff ja diesen Artikel geschrieben hat, Die leise Macht der Scham.
Weil wenn die Psychologinnen und Psychologen das als ihr Kerngeschäft verstehen, über Scham und Beschämung nachzudenken, dann tun sie das oftmals, ohne die gesellschaftliche Verfasstheit von Scham mitzudenken. Wenn die Soziologinnen und Soziologen darüber nachdenken, wie denn eigentlich Scham gesellschaftlich produziert wird, welche Funktion das gesellschaftlich erfüllt, wird oft ausgeblendet, wie denn eigentlich sich dieses schmerzhafte Erleben tatsächlich biografisch niederschlägt. Und wenn die Biologinnen und Biologen und Neurowissenschaftlerinnen und Wissenschaftler darüber nachdenken, stellen sich nochmal ganz andere Fragen. Und ich glaube, in dieser Schnittmenge liegt aber sehr viel Potenzial, um genau an diese Relation von Individuum und Gesellschaft zu blicken. Und die legt Scham frei, dort, wo es zum Kreuzungspunkt von Individuum und Gesellschaft kommt.
Ja, Kreuzungspunkt Individuum und Gesellschaft finde ich ganz treffend. Nach dieser Folge ist mein Eindruck, überall ist Scham und gleichzeitig reden wir ja nie so richtig im Alltag darüber. Also ich sag natürlich auch irgendwie zu Hause, ja, irgendwie ist heute was schief gelaufen, ist irgendwie blöd gewesen, dies und das. Und ich sage ja nicht, ich habe mich geschämt, weil ich einen Termin vergessen habe. Das war ein blödes Gefühl. Ich glaube, dass wir dieses Gefühl auch so ein bisschen unterschätzen, vielleicht auch wegschieben, aufgrund der körperlichen Symptome auch. Aber es ist eben auch nicht ganz einfach zu greifen. Was ich heute nochmal deutlich mitnehme, dass wir nicht versuchen sollten, sie loswerden zu wollen, weil schamlos zu sein nicht das Ziel sein kann. Wenn, dann geht es eben nur vielleicht um ein bisschen schamfreier zu leben. Mhm. Nur wird Scham eben als Machtinstrument genutzt. Das wird sich auch so schnell nicht ändern. Deswegen mehr Awareness für Scham ist auf jeden Fall schon mal ein guter Anfang in der Gesellschaft und eben auch in der Wissenschaft. Patrick, danke, dass du heute hier warst.
Sehr gerne, Lucy.
Und ich sage auch danke an das Team in der Regie, Technik und Produktion Konrad Winkler und Lisa Krumme und Redaktion Melanie Stinn. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr unsere Folge fleißig teilt. Schreibt uns gerne auch mal, was euch gefällt oder was auch nicht. Themenvorschläge nehmen wir auch gerne an. Einfach eine Mail an synapsen@ndr.de. Wir machen jetzt erstmal eine kurze Pause hier bei den Synapsen. Die nächste Folge erscheint am 28. März. Macht es gut, bis bald. Ich bin Lucy Kluth. Tschüss.
Synapsen. Ein Wissenschaftspodcast von NDR Info.